Entbindung in Lager C. Die armen jungen Frauen, die aus den verschiedenen ungarischen Ghettos nach Auschwitz gebracht wurden, wussten nicht, dass sie mit ihrem Leben und dem ihres ungeborenen Kindes für die letzte zärtliche Nacht in den Armen ihres Mannes bezahlen würden. Ein paar Tage nach Ankunft eines neuen Transports würde einer der SS-Führer das Wort an die Schwangeren richten und sie ermutigen, vorzutreten. Man würde sie in ein anderes Lager bringen, wo bessere Lebensbedingungen herrschten. Er versprach ihnen auch eine doppelte Brotration, damit sie in der Stunde der Niederkunft stark und gesund wären. Eine Gruppe schwangerer Frauen nach der anderen verließ Lager C. Selbst ich war zu der Zeit noch so naiv, den Deutschen zu glauben. Bis ich einmal einen Auftrag in der Nähe der Krematorien ausführte und mit eigenen Augen sah, was diesen Frauen angetan wurde. Sie sahen sich umringt von einer Schar von SS-Männern und Frauen, die sich einen Spaß daraus machten, den wehrlosen Geschöpfen einen Vorgeschmack auf die Hölle zu geben, nach dessen Genuss der Tod ein willkommener Freund war. Sie wurden mit Knüppeln und Peitschen geschlagen, von Hunden zerbissen, an den Haaren umhergeschleift und von schweren deutschen Stiefeln in den Bauch getreten. Wenn sie zusammenbrachen, schickte man sie ins Krematorium, lebendig. Ich stand wie angewurzelt da, unfähig, mich zu bewegen, zu schreien, wegzulaufen. Doch nach und nach verwandelte sich mein Entsetzen in Revolte. Und diese Revolte rüttelte mich aus meiner Lethargie und gab mir einen neuen Ansporn zu leben. Ich musste am Leben bleiben. Es war meine Aufgabe, die schwangeren Frauen von Lager C vor diesem infernalischen Schicksal zu bewahren. Es war meine Aufgabe, das Leben der Mütter zu retten. Und wenn es keinen anderen Weg gab, dann um den Preis des Lebens ihrer ungeborenen Kinder. Ich lief zurück zum Lager, ging von Block zu Block und erzählte den Frauen, was ich gesehen hatte. Nie wieder sollte eine von ihnen ihren Zustand verraten. Er musste bis zu unserem letzten Atemzug geheim gehalten werden und vor den SS, den Wachen und der Blokowa, von deren Wohlwollen unser Leben abhing, versteckt werden. In dunklen Nächten, wenn die anderen schliefen, befreite ich die Frauen in den finstersten Winkeln des Lagers, in der Latrine, auf dem Fußboden, ohne den geringsten Tropfen Wasser, von ihren Kindern. Ich begann mit den im 9. Monat Schwangeren, leitete den Geburtsvorgang durch einen künstlichen Blasensprung ein und innerhalb von 1 oder 2 Tagen kam es ohne weiteres Einschreiten zu einer spontanen Geburt. Oder ich dehnte den Muttermund mit den Fingern, drehte den Embryo im Mutterleib und brachte ihn dann auf die Welt, im Dunkeln, immer in Hast, inmitten von Unrat und Schmutz. Nachdem das Kind da war, bandagierte ich den Unterleib der Mutter und schickte sie an die Arbeit zurück. Wenn es möglich war, behielt ich sie in meinem sogenannten Hospital, normalerweise mit der Diagnose auf Lungenentzündung, denn das war sicher, das war nichts, was sie ins Krematorium bringen würde. Ich entband Frauen im 8., 7., 6., 5. Monat der Schwangerschaft, immer gehetzt, mit nichts als meinen 5 Fingern, unter schrecklichsten Bedingungen. Niemand wird je ermessen können, was es für mich bedeutete, das Leben dieser Säuglinge zu zerstören. Nach langen Jahren medizinischer Praxis war eine Entbindung für mich immer noch das Schönste, das größte Wunder der Natur. Ich liebte diese Neugeborenen nicht wie eine Ärztin, sondern wie eine Mutter, und es war wieder und wieder mein eigenes Kind, das ich tötete, um das Leben einer Frau zu retten. Jedes Mal, wenn ich in Schlamm, Schmutz und Exkrementen kniete, die den Boden der Baracken bedeckten, wenn ich ohne Instrumente und Wasser, ohne die elementarsten hygienischen Voraussetzungen eine Entbindung vornahm, betete ich zu Gott, mir zu helfen, die Mutter zu retten, oder ich würde nie mehr eine schwangere Frau anrühren. Und wenn ich es nicht getan hätte, wären beide, Mutter und Kind, grausam ermordet worden. Gott stand auf meiner Seite. Durch ein Wunder das für jeden Arzt wie ein Märchen klingen muss, erholte sich jede der Frauen und war in der Lage zu arbeiten, was ihr das Leben rettete. Zumindest für eine Weile. Die erste Entbindung nahm ich bei einer jungen Frau aus meiner Heimatstadt vor, Yolanda. Sie stammte aus einer armen Familie und bestritt ihren Lebensunterhalt durch feine Stickereien auf teure Unterwäsche, auf Taschentüchern und Babykleidung. Schöne Babykleidung zu besticken war die größte Freude ihres Lebens, und während sie bis spät in die Nacht daran arbeitete, träumte sie von dem Baby, das sie selbst eines Tages haben würde. Dann heiratete sie. Monat für Monat wartete sie und betete, doch die Natur verwehrte ihr ihren glühendsten Wunsch. Dann kam sie zu mir. Ich behandelte sie über längere Zeit, bis sich schließlich der Erfolg einstellte. Yolanda wurde schwanger. Sie strahlte. »Ich mache Ihnen das schönste Geschenk der Welt, wenn mein Kind zur Welt kommt«, sagte sie jedes Mal, wenn wir uns trafen. Zuletzt war ich es, die ihr ein Geschenk machte. Ihr Leben. Doch um den Preis, ihren so leidenschaftlich ersehnten kleinen Jungen zu töten. 2 Tage nach seiner Geburt. Tag für Tag beobachtete ich, wie sich ihr Zustand entwickelte, und fürchtete den Moment, wo er nicht länger zu verbergen war. Ich bandagierte ihren Leib, verdeckte sie beim Zählappell so gut es ging mit meinem Körper und hoffte auf ein Wunder, das sie und das Kind retten würde. Das Wunder blieb aus. In einer entsetzlich dunklen, stürmischen Nacht setzten die Wehen ein. Ich saß neben ihr und wartete auf den Moment, sie zu entbinden, als ich zu meinem Entsetzen sah, dass sie in krampfartige Anfälle verfiel. 2 Tage und Nächte lang schüttelten die Krämpfe ihren armen, ausgezehrten, schwachen Körper, und ich stand hilflos dabei. Ohne Medikamente, ohne Instrumente, hörte ihr Stöhnen und konnte nichts für sie tun. Rings um uns, im Licht einiger kleiner Kerzen, sah ich die 1300 Frauen ihrer Baracke, die aus ihren Verschlägen auf uns hinunterschauten. 1300 Totenmasken, in denen immer noch genug Leben war, um Mitleid mit Yolanda zu empfinden und die stille, doch allgegenwärtige Frage zu flüstern: Warum? Am 3. Tag wurde Yolandas Junge geboren. Ich brachte sie ins Krankenrevier, sagte, sie litte an Lungenentzündung, und versteckte ihr Kind 2 Tage lang, unfähig, es zu töten. Dann konnte ich es nicht länger verbergen. Wäre es entdeckt worden, hätte es Yolandas Tod bedeutet, meinen eigenen und den aller schwangeren Frauen, die mein Geschick noch immer retten könnte. Ich nahm den warmen, kleinen Körper in die Arme, küsste das zarte Gesicht, streichelte sein langes Haar, dann erdrosselte ich ihn mit meinen eigenen Händen und begrub ihn unter einem Berg von Leichen, die auf ihre Einäscherung warteten. Eines Tages erschien Dr. Mengele im Krankenrevier und gab einen neuen Befehl aus. Von jetzt an könnten jüdische Frauen ihre Kinder entbinden. Sie würden nicht mehr getötet, weil sie schwanger waren. Die Kinder müssten jedoch sofort ins Krematorium gebracht werden, von mir persönlich. Aber die Frauen dürften leben. Ich jubilierte. Frauen, die in unserem sogenannten Hospital entbanden, auf dem sauberen Fußboden, mit Hilfe einiger primitiver Instrumente, die man mir überlassen hatte, würden nun eine größere Chance haben, diesem Todeslager nicht nur lebend zu entkommen, sondern in einem Zustand, der es ihnen ermöglichte, weitere Kinder zu bekommen. Später. In meiner Station waren 192 werdende Mütter, als Dr. Mengele es sich anders überlegte. Er kam brüllend ins Krankenrevier, Peitsche und Revolver in der Hand, ließ alle 192 Frauen auf einen Lastwagen laden und lebendig in die Flammen des Krematoriums werfen. Ab September 1944 wurde das Lager C aufgelöst, um Platz für Neuzugänge zu machen. Ich werde später berichten, was diese Auflösung bedeutete, nur so viel: Von 30.000 Frauen blieben nur 10.000 am Leben, die auf andere Blocks verteilt oder zur Arbeit nach Deutschland gebracht wurden. Sobald wir in den Lagern F, K und L untergebracht waren, kam eine neue Order aus Berlin. Von nun an durften nicht nur jüdische Mütter Kinder auf der Entbindungsstation bekommen, die Kinder durften auch am Leben bleiben. Eva Benedek war 18 Jahre alt, eine Geigerin aus Budapest, eine schöne, begabte, junge Frau, die nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit von ihrem Mann getrennt wurde. Eva Benedek glaubte mit unbeirrbarer Hoffnung daran, dass ihr Leben und das ihres Kindes gerettet werden würden. Das Kind, das in ihrem Leib heranwuchs, war ihr ganzer Trost, ihre ganze Freude, ihre ganze Sorge. Als die SS ein Gefangenenorchester zusammenstellten, sollte Eva dort die Geige spielen. Ich bandagierte ihren Leib und in ihren formlosen Lumpen zwischen Frauen, deren Bäuche durch Unterernährung aufgebläht waren, fiel ihr Zustand nicht auf. Dann erfolgte die Liquidierung von Lager C und Eva Benedek kam mit mir in die Lager F, K und L. Als der Befehl zur Schonung jüdischer Kinder eintraf, war keine Frau glücklicher als sie. Sie stand ein oder zwei Tage vor der Niederkunft und wir beide glaubten, dass das Wunder geschehen sei. Ein Wunder Gottes zur Rettung von Eva Benedek. Sie lächelte den ganzen Tag und pfiff abends in unseren Baracken Mozart-Sonaten und Chopin-Walzer, um ein wenig Schönheit in unsere schreckerfüllten, hoffnungslosen Leben zu bringen. Zwei Tage später brachte sie in der Entbindungsstation ihr Kind zur Welt, einen Jungen. Doch als es geboren war, wandte sie ihm den Rücken, wollte es nicht anschauen, wollte es nicht in den Armen halten. Tränen strömten unablässig über ihre Wangen, herzzerreißende, stille Tränen. Aber sie sagte kein einziges Wort. Endlich gelang es mir, aus ihr herauszubringen, was ihr auf der Seele lag. »Ich wage es nicht, meinen Sohn in die Arme zu nehmen«, sagte sie. »Ich wage es nicht, ihn anzuschauen, ihn zu küssen, mich an ihn zu binden. Ich fühle es, ich weiß es. Sie werden ihn mir wegnehmen.« Sie hatte recht. 24 Stunden, nachdem Eva Benedek ihren Sohn geboren hatte, traf ein neuer Befehl ein, der den jüdischen Müttern zusätzliche Nahrung entzog. Was blieb, war eine dünne, milchige, mit Mehl vermischte Brühe, die ihre Brüste anschwellen ließ und es ihnen unmöglich machte, ihre Kinder zu stillen. 8 Tage lang musste Eva Benedek mit anschauen, wie ihr Sohn langsam verhungerte. Seine zarte, weiße Haut wurde gelb und fleckig. Sein glattes Gesicht runzlig. Und am 8. Tag trug ich ihn hinaus und warf ihn auf einen Haufen verwesender Leichen.